Im Studio Goloschmidt, einen schönen guten Abend. 3 könnte die Zahl des Tages sein. 3% mehr Geld nämlich soll es noch in diesem Jahr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geben. Darauf haben sich die Tarifpartner am frühen Abend definitiv geeinigt. Diese Meldung hat uns erst vor wenigen Minuten erreicht, aber hier gibt's gleich mehr dazu. Außerdem, die Lufthansa rüstet sich für den größten Streik ihrer Geschichte. Dazu auch ein Kommentar. Die Bundesregierung macht den Weg frei für den Mindestlohn und Griechenland bekommt weitere Milliardenkredite. Zunächst aber zur Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Da haben die Warnstreiks der letzten Tage offenbar gewirkt. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben sich jedenfalls bewegt. Mehr Geld soll es geben für die Beschäftigten in 2 Stufen. Die erste schon in diesem Jahr. Frank-Christian Starke in Potsdam, Sie haben die Verhandlungen für uns verfolgt. Was genau ist da heute vereinbart worden?
Überraschend schnell ist ein Gesamtpaket geschnürt worden, das es wirklich in sich hat. Es ist nicht ganz unkompliziert in der Umsetzung dann, aber es ist ein Kompromiss, mit dem offenbar beide Seiten leben können. Es wird gleich um 19 Uhr die offizielle PK geben, aber ich konnte mir eben schon das Nicken von den verschiedenen Tarifkommissionen und auch von den Arbeitgebern besorgen, dass das ganz offenbar durch ist. Und das bedeutet, Sie erwähnten es, ab dem 1. März rückwirkend also für die 2,1 Millionen Beschäftigten eine Erhöhung um 3% und dann im Jahr 2015 nochmal eine Erhöhung um 2,4%. Und der Clou dieses Tarifabschlusses, er wird sein, dass es ganz offenbar eine sogenannte soziale Komponente geben wird, dergestalt, dass es mindestens 90 Euro für jeden Beschäftigten gibt. Das ist nicht ganz das, was die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund für ihre Mitglieder gefordert haben. Aber es geht dann schon deutlich in die Richtung und es wird dafür sorgen, dass es in den unteren Lohngruppen zu doch deutlichen Lohnsteigerungen kommen wird.
90 Euro als soziale Komponente, das ist dann auch dieser berühmte Sockelbetrag, von dem immer die Rede war bei den Gewerkschaften.
Es ist nicht ganz der Sockelbetrag, es ist aber auch keine Einmalzahlung, wie die Arbeitgeber es in den Verhandlungen offenbar zunächst angeboten haben. Es wird so funktionieren, dass je nach Gehalt auch eine höhere Steigerung drin ist, dass aber für die Niedrigen ein sogenannter Auflaufbetrag ist, dass man also damit rechnen kann, wenn man etwa nur 1.500 Euro verdient, dass man auf jeden Fall 90 Euro bekommt, auch wenn die eigentliche Erhöhung 3% ist. Der Clou ist, man nennt das tabellenwirksam, es wird also bei künftigen Gehaltssteigerung in den nächsten Jahren wird es also angerechnet. Also ein dauerhaftes Plus und keine Einmalzahlung, wichtig für die Gewerkschaften.
3% Gehaltsplus in diesem Jahr, 2,4 im nächsten Jahr, inklusive eben 90 Euro für die unteren Gehaltsgruppen. Wie könnte das ankommen bei der Basis?
Nehmen wir erstmal die Gewerkschaftsbasis. Da wird man sagen, das ist genau das, was uns die Gewerkschaften versprochen haben, nämlich ein deutliches Lohnplus für die unteren Gehaltsstufen. Das ist das, wofür die Gewerkschaftsvertreter, die Funktionäre sicherlich gelobt werden. Es gab ein paar Kröten, die geschluckt werden müssen. Die kommen dann den Arbeitgebern entgegen, nämlich eine lange Laufzeit von 24 Monaten nach meinen Informationen. Das ist im Sinne der Arbeitgeber, weil sie jetzt natürlich Planungssicherheit haben. Es wurde gefordert, eine Übernahmegarantie für die Auszubildenden. Die ist ganz offenbar vom Tisch wegverhandelt worden und eine Kröte für die Gewerkschaften. Es wurde noch gefordert, eine besondere Entlastung für die Angehörigen des öffentlichen Personennahverkehrs. Und das ist ganz offensichtlich auch wegverhandelt worden. Und das wird an der Gewerkschaftsbasis noch deutliche Diskussionen geben in Nordrhein-Westfalen, wo die Verkehrsverbünde stark sind, aber auch in Norddeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, in den großen Städten. Da hatten dann schon die sehr aktiven Verdi-Mitglieder in diesen Bereichen sich doch mehr erhofft. Das ist ein Minuspunkt auf Seiten der Gewerkschaften. Die Arbeitgeber können im Bund sehr gut damit leben, weil es da große Einnahmen gibt. In den Kommunen gibt es doch gerade in den Metropolen im Norden und in Nordrhein-Westfalen gibt es Kämmerer, die werden mit den Augen rollen, wenn sie die Höhe sehen und werden sich überlegen müssen, wie sie das Geld zusammenkratzen. Denn gerade in den unteren Lohngruppen bedeutet das schon deutliche Mehrausgaben für die Finanzverantwortlichen in den Kommunen.
Aber immerhin, es gibt einen Tarifkompromiss im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Vielen Dank für diese ersten aktuellen Informationen. Frank-Christian Starke war das, live aus Potsdam. Und wir bleiben beim Geld. Für den ersten flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn nämlich gibt es in der Bundesregierung seit heute grünes Licht. Einen Tag vor der geplanten Kabinettszustimmung hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles heute mit einem Zugeständnis an die Union und Wirtschaft den Weg freigemacht. Dies allerdings zu Lasten der Langzeitarbeitslosen. Einzelheiten von Matthias Zahn.
Aus Regierungskreisen wurde bestätigt, Langzeitarbeitslose, die einen Job finden, sollen generell für das erste halbe Jahr vom Mindestlohn ausgenommen sein. Das würde etwa 180.000 Langzeitarbeitslose im Jahr betreffen. Bundesarbeitsministerin Nahles hatte bisher eine deutlich eingeschränktere Regelung geplant. Diese Regelung hätte nur für einen Bruchteil der jetzt betroffenen Langzeitarbeitslosen gegolten. Mit dem gefundenen Kompromiss macht Nahles Zugeständnisse an die Union und an die Wirtschaft. Auch für Praktikanten werden die Ausnahmen ausgeweitet. Union und Wirtschaft wollten allerdings noch mehr, vor allem ein höheres Mindestalter, ab dem der Mindestlohn gezahlt werden muss. Hier hat sich die Arbeitsministerin von der SPD aber hart gezeigt. Im Gesetzentwurf steht nach wie vor eine Altersgrenze von 18 Jahren. Morgen soll die Bundesregierung den Mindestlohn auf den Weg bringen. Der Bundestag und die Länder im Bundesrat müssen in den kommenden Monaten dann zustimmen. Am 1. Januar soll der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde in Kraft treten.
Und damit zum Arbeitskampf bei der Lufthansa. Da hatten die Piloten eine klare Ansage gemacht. Entweder nimmt die Geschäftsführung die einseitig gekündigten Frührenten wieder voll ins Programm oder eben die Flotte bleibt am Boden. Und weil das Unternehmen hart geblieben ist, muss es sich nun für einen der größten Streiks seiner Geschichte rüsten. Von Mittwoch, also von morgen an bis Freitag, werden deshalb insgesamt 3.800 Flüge ausfallen. Einzelheiten von Horst Kleuser.
Eine Zahl fürs Lufthansa-Firmenarchiv. So viele Flüge fielen wegen eines Streiks noch nie aus. 3.800 werden es von morgen an bis Freitag sein. Hinzu kommen noch viele andere, die schon heute nicht starteten, um Maschinen nicht im Ausland parken zu müssen oder Passagiere stranden zu lassen. Auch wird der Samstag kein Flugtag wie jeder andere sein. Doch selbst wenn heute noch verhandelt worden wäre, der Ausstand der Piloten in der Vereinigung Cockpit ist nach den Worten der Lufthansa-Sprecherin Barbara Schädler längst nicht mehr abzuwenden und die geschätzten 80 Millionen Euro Verlust nicht vermeidbar.
Weil wir die Buchungssysteme runterschalten mussten und weil wir wollten, dass unsere Passagiere so schnell wie möglich Bescheid wissen. Das ist ein sehr komplexes System, so ein Flugbetrieb. Von daher ist dieser Schaden im Prinzip jetzt schon entstanden.
Die Pilotengewerkschaft bleibt hart. Sie schob heute noch einmal einen Katalog mit Forderungen und Erklärungen nach, in dem sie beteuert, man streike nicht für höhere Gehälter, es gehe um Übergangsversorgung. Gegen die unterstellte Profitmaximierung und die Dividende der Aktionäre, so Cockpit, stellten die Flugzeugführer ihre Arbeitsbedingungen, die durch Nachtschichten, Zeitumstellungen, Klimaverschiebungen und Schichtdienste geprägt seien. Deshalb wollen sie die im Branchenvergleich großzügigen Übergangsregelungen beibehalten, die ihnen hohe Übergangsgelder garantieren, wenn sie mit 55 Jahren das Cockpit vorzeitig verlassen wollen. Die Lufthansa garantiert das zwar für ältere Piloten, junge sollen aber weniger gute Verträge erhalten, was Markus Wahl von der Vereinigung Cockpit kritisiert.
Der größte Knackpunkt ist, dass wir fordern, dass ein Pilot jederzeit selbstbestimmt sagen können muss, dass er jetzt in die Rente geht. Der Beruf an sich ist anstrengend und jeder reagiert auf diese Belastung unterschiedlich. Und er muss selbstbestimmt sagen können, jetzt ist genug, jetzt reicht es, ich kann das verantwortungsvoll nicht mehr machen.
Praktisch alle Flughäfen in Deutschland werden ab morgen von den Streichungen bei Lufthansa und Germanwings betroffen sein. Frankfurt und München an erster Stelle, aber auch Berlin, Bremen, Hamburg und Hannover werden bis zu 80% weniger Flüge dieser Airlines sehen. In Köln und Düsseldorf sieht es kaum anders aus. Die Lufthansa-Töchter Eurowings und Cityline fliegen allerdings, auch Swiss und Austrian, die sogar größere Flugzeuge in die Schweiz und nach Österreich einsetzen. Für die meisten der 425.000 Passagiere bleibt aber nur, innerdeutsch auf die Bahn umzusteigen, kostenlos zu stornieren oder umzubuchen. Da die meisten Passagiere erreicht wurden, rechnet man auf den Flughäfen dennoch nicht mit einem Chaos.
Ab morgen also Streik bei der Lufthansa. Die Piloten wollen gleiche Übergangsrenten für alle. Die Fluggesellschaft dagegen will das Messer ansetzen. Und weil beide Seiten eben nicht zueinander finden, kommt es nun zum Streik. Ein Streik, der das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag kosten wird. Wir haben es gehört. Und das bei einem Streitwert, der um ein Mehrfaches höher liegt. Der Kommentar dazu von Andreas Braun.
Natürlich ist ein Arbeitskampf ein legitimes Mittel in einer Tarifauseinandersetzung. Und die Schattenseiten ihres Traumjobs, auf die die Piloten verweisen, sind real. Ständige Zeitverschiebungen, Nachtflüge, Extremschichtdienst. Außerdem tragen die Piloten eine große Verantwortung. Dass sie dafür gut entlohnt werden möchten und auch mal hartnäckig verhandeln, das ist ihr gutes Recht. Die angekündigte dreitägige Breitseite schießt dennoch völlig über jedes Maß. Denn in mittlerweile 2 Jahren Tarifstreit ist die Vereinigung Cockpit noch kaum von ihren Maximalforderungen abgerückt. Und die haben es in sich. Satte 10% mehr Lohn stehen da noch im Raum. Und das, obwohl jeder Pilot ohnehin schon im Schnitt 3% mehr pro Berufsjahr erhält, nach dem sogenannten Senioritätsprinzip. Die Spanne reicht von mehr als 70.000 Euro bei Berufseinsteigern bis zu Spitzenverdiensten von einer 250.000 Euro inklusive Zulagen. Es hat wohl herzlich wenig mit Neiddebatte zu tun, wenn man angesichts dieser Zahlen ein Plus von 10% als überzogen betrachtet, zumal in einem Unternehmen, das gerade dabei ist, sich selbst zu sanieren. Lufthansa hat immerhin noch gute 5% geboten, offensichtlich zu wenig für die Piloten. Der eigentliche Knackpunkt betrifft allerdings die Übergangsversorgung für diejenigen, die vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden. Bisher konnten sie das ab 55 Jahren und wurden von der Lufthansa mit bis zu 60% der letzten Bezüge versorgt, bis zum Eintritt in die gesetzliche Rente. Dass Piloten mit Unterstützung des Unternehmens auch in Zukunft freiwillig in Frührente können, das möchte die Lufthansa auch beibehalten. Nur möchte sie, dass zumindest die Neueinsteiger einen Beitrag zum Rententopf leisten, den bisher nur das Unternehmen gefüllt hat. Nicht akzeptabel für die Piloten, die bis zum Letzten um ihre Privilegien aus einer Zeit kämpfen, in der die Lufthansa noch ein Staatsbetrieb war. Nicht im geringsten anerkennend, dass das Umfeld für ihr Unternehmen wesentlich rauer geworden ist. In Europa nehmen sie die Billigflieger in die Zange und auf der Langstrecke machen die sogenannten Golf-Airlines Etihad, Emirates und Katar dem Kranich die Passagiere streitig und das sehr erfolgreich. Darauf muss das Unternehmen reagieren, in vielen Bereichen, auch im Cockpit. Mit unverhältnismäßigen Forderungen und extrem teuren Streikaktionen sägen die Piloten letztlich am eigenen Ast.
Die Piloten losgelöst und abgehoben, soweit der Kommentar von Andreas Braun für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Gute Nachrichten derweil vom deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der gemeldeten Erwerbslosen ist im März nämlich stärker gesunken als von Experten erwartet. Und das natürlich vor allem deshalb, weil die Beschäftigung im Frühjahr traditionell steigt. Die Daten aus Nürnberg und die Reaktionen aus der Bundespolitik von Carsten Manns.
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, trat sichtlich zufrieden vor die Presse. Die erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt geht weiter, sagte sie.
Nicht nur jahreszeitlich, sondern auch konjunkturell stehen die Zeichen auf Wachstum. Arbeit zu haben, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für das Gefühl, sicher zu sein, mit Mut in die Zukunft schauen zu können.
Insgesamt waren im März 3.055.000 Menschen ohne Arbeit. Das sind 83.000 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,1%. Was diese Zahlen konkret für die Menschen in Deutschland bedeuten, beschreibt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise.
Das Risiko, aus Beschäftigung arbeitslos zu werden, ist gering, verglichen zum Vorjahr und bleibt auf niedrigem Niveau. Die Chance, aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu kommen, steigt leicht an.
Die Bundesagentur sieht also einen leicht positiven Trend. Die Linke hingegen kritisiert die Arbeitsverhältnisse, die sich hinter der reinen Statistik verbergen. Fraktionschef Gregor Gysi sagt, fast jeder 10. Beschäftigte kann von seinem Lohn nicht leben und bezieht deswegen zusätzlich Hartz-IV-Leistungen oder hat einen Zweitjob. Dieser ausufernde Niedriglohnbereich müsse endlich bekämpft werden. Außerdem bemängelt Gysi, dass viele Arbeitslose keinen Berufsabschluss haben und auch keine Ausbildung machen.
Und was mich so ärgert, ist, dass die Bundesagentur und die Jobcenter regelmäßig mitteilen, dass sie dafür kein Geld haben, weil das ja so gekürzt worden ist und dass deshalb die Qualifizierung der Leute nicht stattfinden kann. Ich halte das für völlig daneben. Ich glaube, dass wir hier wirklich mal eine Wende in der Politik einleiten müssen.
Gregor Gysi will also eine Wende. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, Brigitte Podtmann, nennt es einen Paradigmenwechsel. Den fordert sie von der Bundesregierung und macht deutlich, die Verlierer sind die Langzeitarbeitslosen. Ministerin Nahles konzentriere sich weiterhin nur auf diejenigen, die sich selbst helfen können. Jetzt müsse endlich der Aufbruch für die Abgehängten kommen.
Linke und Grüne wollen also eine Wende in der Arbeitsmarktpolitik. Wir allerdings kommen zur Energiewende. Da will der Norden Windräder, Bayern keine neuen Stromtrassen und Nordrhein-Westfalen fürchtet um seine Industrie. Die Bundesländer ziehen und zerren an der Reform der Ökostromumlage von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, wo es nur geht. Eine Reform, mit der Gabriel den Strompreisanstieg für private Verbraucher eigentlich stoppen und die Kosten der Energiewende gerechter verteilen wollte. Ob daraus noch was wird, das ist die Frage. Ein sogenannter Energiegipfel soll es heute Abend richten. Die Kanzlerin höchst selbst will da vermitteln, zusammen mit Gabriel. Und dieser Gipfel, der hat im Kanzleramt auch soeben begonnen. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Schlichten im Stromstreit. Das ist heute der Job von Kanzlerin Merkel, CDU und Wirtschaftsminister Gabriel, SPD. Einfach wird das nicht. Am Nachmittag haben sich die 16 Länderchefs erst einmal allein getroffen. Auch da wurde klar, der Widerstand gegen die Ökoreform wächst. Das weiß auch die Kanzlerin. Trotzdem.
Der Anstieg der EEG-Umlage muss deutlich geringer ausfallen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und deshalb werden alle Änderungen, die von den Ländern eingefordert werden, unter der Maßgabe auch zu beurteilen sein. Das heißt, wenn wir an einer Stelle mehr Geld ausgeben, müssen wir versuchen, an einer anderen Stelle auch etwas einzusparen.
Einsparen? Bitte nein. Mehrere Bundesländer drohen mit Blockade und die Hälfte pocht auf Nachbesserungen. Der Grund: Für viele Länder ist die Energiewende eine wichtige Einnahmequelle geworden. Der Norden will zum Beispiel mehr Förderung der Windkraft an Land, erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Weil, SPD.
Nun, ich empfehle sehr, dass man bei den erneuerbaren Energien auch schlichtweg schaut, was sind eigentlich die effizientesten, die leistungsstärksten. Und da ist es nun mal so, dass der Wind doch deutlich wirtschaftlicher ist als andere Erneuerbaren, sei es Solarenergie, sei es auch Biomasse.
Dennoch, der Süden will Bestandsschutz für Strom aus Biomasse und vor allem Bayern möchte möglichst keine neuen Stromtrassen im schönen Bundesland. Und zum Beispiel NRW hat viel Industrie und will darum weiterhin Privilegien für Unternehmen, die ihren Strom selber produzieren.
Wollen wir zusehen, dass industrielle Arbeitsplätze abwandern? Das trifft dann auch die Bevölkerung insgesamt. Wenn die eine EEG-Umlage zahlen müssen, die energieintensiven, dann können sie besser und billiger woanders produzieren. Und das werden sie dann auch tun. Investitionen liegen jetzt schon in der Schublade und werden nicht getätigt.
Sagte NRW-Ministerpräsidentin Kraft, SPD, vor dem Treffen und setzt ihren Parteifreund Gabriel damit noch mehr unter Druck. Immerhin, die Energiewende ist eine der wichtigsten Aufgaben der GroKo und es geht auch um ihn selbst. Öko-Endspiel also im Kanzleramt. Nachspielzeit fast ausgeschlossen. Immerhin, schon nächsten Dienstag will das Regierungsteam die Änderungen verabschieden und auch Brüssel drängt. Zumindest Kraft gibt sich optimistisch.
Die Grundrichtung des Vorschlages von Minister Gabriel sind ja richtig. Und das wird auch von niemandem bestritten. Insofern geht es jetzt nur noch ums Feintuning.
Feintuning, das länger dauern kann und darf, widerspricht die Kanzlerin.
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, sich zu einigen. Und deshalb stehen wir heute Abend da unter keinem hohen Druck. Aber je mehr wir aufeinander zugehen können, umso einfacher werden die zukünftigen Beratungen.
Die heutigen Beratungen werden erst einmal bis mindestens 20 Uhr dauern. Schon jetzt soll sich der Gesetzesentwurf von 150 auf 300 Seiten verdoppelt haben. Dass es schon heute Lösungen in allen Streitpunkten gibt, das ist eher unwahrscheinlich.
Und damit ins Ausland. Der Pleitestaat Griechenland ist fürs Erste wieder flüssig. Athen bekommt von den internationalen Geldgebern sofort neue Kredite in Höhe von 6,3 Milliarden Euro. Zwei weitere Tranchen sollen folgen, das dann aber unter strengen Auflagen. So haben es heute die Finanzminister der EU in Athen beschlossen. Aus dem Pressezentrum in der griechischen Hauptstadt Martin Bohner.
Am Ende war es nur noch eine Formsache. Die Euro-Finanzminister gaben grünes Licht für die Auszahlung von 8,3 Milliarden Euro an Hilfskrediten für Griechenland. Nun müssen die einzelnen Euro-Staaten noch zustimmen, in Deutschland auch der Bundestag. Aber noch in diesem Monat sollen die ersten 6,3 Milliarden fließen. Gerade noch rechtzeitig, damit die griechische Regierung im Mai anfallende Verbindlichkeiten bedienen kann und ohne quälende Finanzdiskussionen in die Europawahlen gehen kann. Es war also wieder mal knapp und die Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und der Troika aus Vertretern von EU-Kommission, EZB und IWF um die Bedingungen für die Auszahlung hatten sich diesmal noch länger hingezogen als bei früheren Raten. Ende gut, alles gut, so will es Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem nach dem Ministertreffen sehen. Das war ein mühsamer Prozess, aber jetzt haben wir einen positiven Ausgang. Die griechische Regierung setzt wichtige Reformen um oder sie hat sich zur schnellen Umsetzung dieser Reformen verpflichtet. Diese Reformen werden das Wachstumspotenzial erhöhen, Jobs schaffen und Investitionen anziehen. Dijsselbloem bezieht sich dabei auf das umfangreiche Reformpaket, das die Regierung am Sonntag mit knapper Not durchs Parlament brachte. und dass auch gegen den Widerstand etlicher Interessengruppen die Öffnung vieler bisher abgeschotteter Berufe und Branchen vorsieht. Aber die Finanzminister bleiben vorsichtig. Die letzten beiden Raten von je 1 Milliarde Euro im Juni und im Juli werden auch wieder an Bedingungen geknüpft. Das Geld gibt es nur, wenn die Griechen jeweils 6 wichtige Reformschritte nicht nur versprochen, sondern auch umgesetzt haben. Das europäische Hilfsprogramm für Griechenland läuft in diesem Jahr aus. Der Internationale Währungsfonds wird noch ein Jahr länger dabei sein. Am Ende wird Griechenland dann insgesamt 240 Milliarden Euro an Krediten erhalten haben. Die große Frage ist nun, ob es das war oder ob das Land noch mal einen Nachschlag braucht. Dieses heiße Eisen wollten die Minister aber noch nicht anpacken. Die Griechen jedenfalls wollen sich lieber heute als morgen von der Troika-Überwachung befreien. Dafür müssen sie aber in der Lage sein, sich die notwendigen Mittel wieder selbst auf den Finanzmärkten zu besorgen. Der Eurogruppenchef, ganz Diplomat, begrüßte dieses Bestreben. Aber es ist noch zu früh zu sagen, ob Griechenland ein drittes Programm braucht oder nicht. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass die griechische Regierung alle Zusagen im Rahmen des jetzigen Programms erfüllt. Und da ist noch so einiges zu tun. Jeroen Dijsselbloem verwies auf den abschließenden Troika-Bericht, der im September fertig sein soll. Dann werde man auf diese Frage zurückkommen.
Verwirrung um die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine. Moskau vermeldete gestern einen Teilabzug. Die NATO gibt heute aber bekannt, dass ein solcher bislang nicht auszumachen sei. Keine Anzeichen also für eine Entspannung. Im Gegenteil, es bleibt die Furcht, Russland könne nach der Krim-Annexion auch in den ukrainischen Osten einfallen. Entsprechend nervös heute die Allianz auf ihrem Außenministertreffen. Kai Küstner berichtet.
Zwei Dinge will die NATO unbedingt vermeiden. Zum einen will die mächtigste Militärallianz der Welt nicht ohnmächtig erscheinen angesichts der russischen Aggression. Gleichzeitig aber will sie nicht zu einer Ausweitung der Krise beitragen.
Ein solcher Konflikt ist zurzeit militärisch nicht zu lösen. Deshalb muss unsere Anstrengung auch weiterhin darauf liegen, zur Entschärfung des Konfliktes, zur Deeskalation beizutragen.
Unterstrich der deutsche Außenminister zu Beginn des Treffens mit seinen NATO-Amtskollegen in Brüssel. Erreichen lässt sich das nach Ansicht Steinmeiers am besten dadurch,
dass wir Russland und die Ukraine in einen Kontakt miteinander bringen, der ein politisches Gespräch erlaubt. Meine Auffassung bleibt, wir brauchen dazu ein internationales Format.
Zwei Dinge sind nach Ansicht des Außenministers also in dieser für die NATO recht verzwickten Lage zu tun. Dringen auf den Dialog ist das eine. Denen, die schon in der NATO sind, den Ländern an der russischen Grenze insbesondere das Gefühl zu geben, dass sie in Sicherheit sind, das andere.
Wir stehen zu unseren Verpflichtungen. Es gilt Zusammenhalt und Solidarität innerhalb der NATO.
Was die Unterstützung der östlichen NATO-Länder anbelangt, so hatten bereits mehrere europäische Staaten erklärt, zum Beispiel bei der Überwachung des Luftraums mit zusätzlichen Kampfflugzeugen helfen zu wollen. Auch Deutschland signalisierte, es sei zur Entsendung von 6 zusätzlichen Jets für die baltischen Staaten bereit. Polens Außenminister machte in Brüssel deutlich, dass er sich eine stärkere NATO-Präsenz auch in seinem Land wünsche. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder denselben Grad an Sicherheit genießen. Polen ist seit 15 Jahren Mitglied der NATO. Die einzige dauerhafte NATO-Einrichtung, die wir haben, ist ein Konferenzzentrum mit Ausbildungsmöglichkeiten. Beklagte Polens Außenminister Sikorski. Dass die NATO in nächster Zeit zusätzliche Bodentruppen in die osteuropäischen Länder entsendet, gilt aber als unwahrscheinlich. Der politische Dialog mit dem Land könne fortgesetzt werden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der NATO. Dort steht aber auch der Satz, wir haben beschlossen, jegliche praktische zivile und militärische Zusammenarbeit mit Russland auszusetzen. Damit kocht das Bündnis die Kooperation noch weiter herunter, als sie das zuletzt ohnehin schon getan hatte. Wiederum ein Zeichen dafür, dass sich die NATO nicht dem Vorwurf aussetzen möchte, ohnmächtig im Angesicht der Krise zu sein.
Frankreich hat einen neuen Regierungschef. Manuel Valls heißt der Mann, der nach der Schlappe bei den Kommunalwahlen für die Sozialisten die Kastanien aus dem Feuer holen soll. Valls ist das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Entscheidungsstark und knallhart, so heißt es jedenfalls. Und er ist das, was Staatspräsident Hollande, der ihn berufen hat, gern wäre. Einer der beliebtesten Politiker im Lande. Heute Nachmittag Amtsantritt aus Paris, Andreas Teska.
Es war eine bewegende Zeremonie, die beide mit Anstand über die Bühne brachten. Mit versteinerter Miene empfängt noch Premier Ayrault um 15 Uhr seinen Rivalen und Nachfolger. Ein Gespräch unter 4 Augen, nur 20 Minuten, dann die Amtsübergabe im Innenhof des Matignon vor dem versammelten Personal. Ayrault geht als Unvollendeter.
Ce que nous avons à faire est difficile et n'est pas terminé.
Das, was wir hier zu leisten haben, ist schwierig und es ist noch nicht fertig. Doch weitermachen darf Ero nicht. Manuel Valls hat sich im Machtkampf durchgesetzt. Natürlich kein Wort davon bei der Verabschiedung.
Très fier d'être votre ministre de l'Intérieur.
Ich bin sehr stolz, Ihr Innenminister gewesen zu sein. Wir haben gut zusammengearbeitet. Es ist eine Ehre für mich, Ihnen nachzufolgen, um die enorme Arbeit fortzusetzen und zu verstärken, die Sie seit 22 Monaten geleistet haben.
L'énorme travail que vous avez déjà mis en œuvre, mené depuis 22 mois.
Der 51-jährige Valls hatte in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, sich das Amt des Premierministers zu sichern. Nach dem Debakel seiner sozialistischen Partei bei den Kommunalwahlen am Wochenende führte für Staatspräsident Hollande kein Weg mehr daran vorbei, den bisherigen Innenminister zu befördern. Der in Barcelona geborene Valls ist laut Umfragen einer der beliebtesten Politiker. Mit seiner harten Haltung in Einwanderungsfragen oder bei der Kriminalitätsbekämpfung kommt er bei den Franzosen parteiübergreifend gut an. Entsprechend positiv ist auch die Resonanz auf seine Nominierung. Seine Ernennung kann einen heilsamen Schock auslösen. Ich hoffe auf eine positive Entwicklung, vor allem für die Wirtschaft. Das größte Problem ist doch die Arbeitslosigkeit. Ich bin kein Sozialist, mehr ÖMP, aber ich glaube, der tendiert auch eher nach rechts. Das ist ein guter. Auf Widerstand stößt der ehrgeizige neue Premier dagegen in den eigenen Reihen. Der linke Parteiflügel hält ihn für den falschen Mann, um die Stammwähler zu motivieren, die bei den Wahlen in großer Zahl zu Hause geblieben waren. Und die beiden bisherigen Minister der Grünen erklärten, auf keinen Fall unter Valls im Kabinett zu bleiben. Eine Haltung, die der Abgeordnete Noël Mamère so rechtfertigt. Manuel Valls ist, ungeachtet seiner Qualitäten, ein autoritärer Sozialliberaler. Wir sind ökologisch und nicht sozialliberal. Und ich wäre fassungslos, wenn welche von uns dieser Regierung dienen würden als grünes Feigenblatt. Dagegen lobten gleich mehrere ehemalige konservative Premierminister die Berufung von Valls. Er genießt offenkundig mehr Zustimmung bei Teilen der Opposition als im eigenen Lager. Auf diese Weise könnte es Präsident Hollande immerhin gelingen, die politische Mitte zu besetzen. Dort ist viel Platz, seit die anderen Parteien nach rechts rücken, um dem Front National Konkurrenz zu machen. Valls will das Kabinett stark verkleinern und seine Regierungsmannschaft morgen vorstellen. Donnerstag soll es die erste Kabinettssitzung geben.
Auf einer Straßenkarte die schnellste Strecke von A nach B finden oder eine Klimaanlage richtig bedienen. Wie gut können Deutschlands Schüler alltägliche Herausforderungen bewältigen? Neue Daten aus der jüngsten PISA-Studie zeigen, ein Fünftel immerhin der 15-Jährigen ist bei Altersaufgaben dieser Art schnell überfordert. Einzelheiten von Kerstin Steinbrecher.
Mathematik, Physik, Chemie, gut und schön, aber hilft eine gute Note in diesen Fächern, das für die eigenen Reisepläne günstigste Ticket in einem Fahrkartenautomaten zu finden oder einen MP3-Player einzustellen, kurz ganz lebenspraktische Probleme zu lösen? Eine Frage, der die Forscher im Rahmen der bereits veröffentlichten PISA-Studie 2012 ebenfalls nachgegangen sind. 85.000 deutsche Schülerinnen und Schüler haben dafür jeweils rund 20 Fragen beantwortet. Getestet wurde dabei ihre Problemlösekompetenz, also ihre Fähigkeit, Hypothesen aufzustellen, Experimente zu entwerfen, um die Hypothesen zu überprüfen und so zu einer Lösung zu kommen. Eine Kompetenz, die heute mehr denn je gefragt ist, denn der Anteil von Berufsbildern mit Aufgaben, die routinemäßig abgearbeitet werden können, nimmt immer weiter ab. Das Ergebnis für Deutschland, weder Grund zum Jubeln noch Grund, sich zu verstecken. Im OECD-Vergleich liegen deutsche Schüler leicht über dem OECD-Durchschnitt und damit im soliden Mittelfeld. Spitzenreiter sind Singapur, Korea und Japan. Am anderen Ende der Skala liegen Teile der Arabischen Emirate, Bulgarien oder Kolumbien. Anders als in Fächern wie Mathematik ist der soziale Hintergrund bei dieser Fragestellung auch nicht so entscheidend für Erfolg. Kreatives Problemlösen kann offenbar auch außerhalb von Schule und Elternhäusern erlernt werden, schlussfolgern die Forscher. Man kann die Geschichte allerdings auch anders erzählen. Immerhin jeder fünfte 15-Jährige in Deutschland ist mit dem Lösen von Alltagsproblemen überfordert. In Japan und Korea sind es nur 7%. Die schwächsten Schüler in Deutschland sind insgesamt beim Problemlösen besonders schwach. Gerade für diese Gruppe sei eine Anleitung zu selbstständigem Lernen folglich besonders wichtig, so der Hauptautor der Studie, Francesco Avessati von der OECD. Außerdem verfügen in Deutschland eher Jungen über die Fähigkeit zum Problemlösen. In der Spitzengruppe gibt es 60% Jungen und nur 40% Mädchen. Das ist keineswegs erblich bedingt oder unumgängliches Schicksal. In Ländern wie Kanada liegen Mädchen und Jungen gleich auf.
Tja, das richtige Zugticket kaufen und das an einem gewöhnlichen deutschen Fahrkartenschalter. Langstrecke, Kurzstrecke A oder B, Tagesticket, Gruppenticket, Zehnerkarte. Da soll auch gelegentlich der eine oder andere Akademiker scheitern an dieser Aufgabe. Wie auch immer. Uns stoppt hier nur die Zeit. Das Echo des Tages endet für diesen Tag, für diesen Dienstag. Ihnen noch einen angenehmen, einen erholsamen Abend. Mein Name ist Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.